Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Vorpass Podcast. Wir sind wieder am Start. Aufgeregt wie immer. Big G so ist wieder drauf. Am Start.
So gut drauf.
So gut drauf. Und das nur, weil ich zweimal das Spiel Irland gegen Neuseeland geschaut habe in voller Länge. Also ich will nicht sagen, I told you so, aber ich habe es auf jeden Fall gesagt. Und ja, es war auf jeden Fall genau, wie ich das gesagt habe.
Also ich habe gesagt, ich habe Rugby Pass zitiert, die wiederum gesagt, die behauptet haben, dass vielleicht das Irland-Spiel der wahre Test für die All Blacks wird und nicht das Frankreich-Spiel. Und ja, kann sein, dass du auch sowas Ähnliches vielleicht gesagt hast.
Ja, genau. Lass uns unsere Zuhörer entscheiden, was wir gesagt haben. Aber egal, auf jeden Fall ganz viel Rugby am Wochenende. Das hatten wir ja gesagt, dass es auf jeden Fall genug Rugby gab, um quasi irgendwie den ganzen Tag Rugby zu schauen, von Italien, Argentinien bis England, Australien und noch anders am Sonntag. Lass uns aber bei Irland, Neuseeland hat anfangen. Ich glaube, ohne zu viel zu verraten, war es auf jeden Fall das Spiel des Wochenendes.
Ja, wahrscheinlich das Spiel des Jahres.
Genau, also ich muss mal sagen, das ist eins von den besten Spielen, die ich jemals gesehen habe. Besonders, also ich würde sagen, die erste Halbzeit als 40 Minuten Rugby, das ist schwer zu toppen.
Ich meine, wie glücklich du dich schätzen kannst. Wie lange gibt es die Island Rugby Union und die Neuseeland Rugby Union? Wie viele Spiele haben die gegeneinander gespielt? Und du lebst in der Zeit, wo man die jetzt in den letzten 5 Spielen 3-mal geschlagen hat. Und das Spiel ist ja jetzt auch wirklich das bestanzusehendste von den dreien, wo Irland gewonnen hat, sage ich mal so.
Ja, also die erste Halbzeit war einfach, da legten die halt los, wie die Feuerwehr hatten. Also man kann ja sagen, vielleicht vom vorigen Wochenende, dass Japan schlecht war oder pipapo, aber Neuseeland war auf jeden Fall nicht schlecht. Die waren einfach mal überrascht, wie stark Irland war. Und was ich sehr spannend, ich habe mir auch so mehrere so Notizen und solches gemacht, was ich sehr spannend fand, ist einfach wie Irland das geschafft hat, die Neuseeländer zu nerven und denen das sozusagen aus der Ruhe zu bringen. Also du hattest auch so ein paar Clips geschickt, aber man hat gesehen, dass Whitelock genervt war, hat er oft so mit den Schiedsrichter Diskussionen gehabt, mit Sexton und so, und die haben irgendwie, also ob das deren Ziel war oder ob die einfach damit angefangen hatten diese späte Tacklings, also besonders bei Sexton haben die zweimal, wo der Ball schon weg war, ihn abseits vom Ball quasi getackelt und haben das ein paar Mal gemacht. Ich glaube, dass teilweise das war der Frust, aber teilweise war es vielleicht irgendwie der Absicht, Sexton aus dem Spiel rauszunehmen, was teilweise gelungen ist. Aber im Vergleich zu den anderen Jahren hat man gesehen, dass viel mehr Spieler in der Lage waren, auf diesen Verbinder-Position zu stehen, beziehungsweise auf den ersten Position zu stehen und dann das zu regieren quasi, und Sexton ein Teil davon war. Aber ich fand das zum Beispiel, dass Keenan sehr oft da als erster Ballempfänger stand und richtige Entscheidungen getroffen hat. Bondi Aki hat mehrmals auch als quasi auf eine Position gespielt, wo ich dachte, oh mein Gott, der Pass zum Beispiel zum ersten Versuch, also einfach so ein 20 Meter perfekter Pass von Lauf, das hat man sonst noch nie von ihm gesehen, beziehungsweise noch nie groß von ihm verlangt. Und ja, also ich glaube, also zwei Unterschiede habe ich gemerkt zu sonstigen Spielen. Also das eine war, dass sie hat, Ireland got under their skin, also die waren auf jeden Fall genervt und irgendwie so krantig. Aber das andere war, indem das Irland wusste, hey, wir haben diese Jungs schon mal geschlagen. Obwohl die 10-5 sozusagen hinten lagen in der ersten Halbzeit, gingen die rein und haben gedacht, okay, obwohl wir jetzt drei geile Chancen hatten oder mehrere geile Chancen hatten, sollte schon 20-10 vor uns stehen.
Eigentlich schon.
Die Mentalität, da rauszukommen, zu sagen, ja, wir hatten mega viele Chancen und ja, Neuseeland wird bestimmt irgendwie noch was dazu sagen, aber wir kommen raus und machen halt noch weiter, wo wir angefangen hatten. Und das ist diese mentale Stärke, die es sonst in den vorigen Jahren, bevor Irland Neuseeland geschlagen hat, dieses Glauben, hey, die sind auch, die kochen auch nur mit Wasser.
Also wie du schon so richtig sagst, ich glaube, vor dem Spiel gab es den Glauben bei den gesamten 23 Spielern, nicht nur bei den 15, dass man Neuseeland schlagen kann. Das Gefühl hatte man in den ersten 40 Minuten auf jeden Fall, beziehungsweise also das gesamte Spiel über. Aber ich habe die ersten 40 Minuten live geguckt und ich hätte Geld drauf gewettet. Ich hätte meine Wohnung drauf verwettet. Ich hätte das Haus meiner Eltern darauf verwettet, dass in den letzten 20 Minuten Neuseeland wieder das Ding drehen wird. Und auch wenn ich mir die, wenn man sich die Stats anschaut, auch Neuseeland gegen solche Mannschaften, Südafrika und so, ja. 60%, 70% Possession und Territory für die andere Mannschaft ist kein Problem für Neuseeland, weil die dann zwei Situationen aus dem Nichts haben, wo sie wieder dann das Spiel drehen und auf einmal zwei erhöhte Versuche sind 14 Punkte und das gesamte Ding ist gedreht. Und das schaffen die selbst in den letzten 10 oder 5 Minuten. Und ich war mir sicher, dass das auch in dem Spiel passieren wird. Er konnte leider nur die erste Halbzeit live sehen und habe dann musste dann zum Kindergeburtstag und ich konnte gar nicht, ich habe dann aus Versehen später das Ergebnis gecheckt und war vollkommen fassungslos, sag ich mal so. Also positiv fassungslos, dass es Irland doch noch geschafft hat. Aber man muss natürlich sagen, ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt schon eingehen wollen, also die All Blacks mussten so viel verteidigen, so viel Tacklings machen. Ich glaube, es war eine unglaublich hohe Anzahl an Tacklings und das, man darf die jetzt nicht abschreiben, Neuseeland, ne? Ich meine, die haben immer noch 20 Punkte gemacht und nur mit so einer kleinen Punktedifferenz verloren. Also, zeugt immer noch davon, wie gut Neuseeland eigentlich ist und dann wiederum auch davon, wie gut Irland in diesem Spiel war. Das muss man schon sagen.
Ja.
Für mich, also was sich im gesamten Spiel so ein bisschen gezeigt hat, der Druck war die ganze Zeit da. Also Irland hat die ganze Zeit Druck aufgebaut, sowohl in Verteidigung als auch in Angriff. Man wollte immer, im Angriff hatte ich das Gefühl, den Ball am Leben lassen. Es waren öfters mal, also anstatt Kontakt zu gehen, immer so der zweite Ballrunner war da. Also der Pass zum zweiten Receiver oder so, oder Pass zum Pocket-Mensch, der da steht, weißt du? Ja. Und das war die ganze Zeit und manchmal auch so ein Pass nach innen oder so. Das heißt, ich hatte das Gefühl, es war nicht predictable, es war nicht vorhersehbar, wo Irland als nächstes hinspielen wird. Und man hat das Gefühl gehabt, teilweise, das ist ja eigentlich Neuseeland, das ist so wie Neuseeland manchmal spielt, ne? Ball alive halten und nicht tot machen und dann schnell wieder Ruck Recycling. Also das war auch noch eine andere Sache, dass halt Irland so schnell Ruck zu Boden und hier Old Mate aus Neuseeland, der Neuner, hat richtig gut
DJ Paranau? Gibson Park?
Genau, hat richtig gut Pässe geliefert. Und das hat dann dazu geführt, also dass man die ganze Zeit halt so Druck aufbaut, Ende erster Halbzeit, da gab es eine Szene, Cody Taylor und Dalton Papaili waren absolut kaputt halt, ne? Du hast gesehen, beide waren in den Knien und Hände über den Kopf oder in der Hüfte verschränkt und waren am Durchatmen, ne? Ja. Was halt, ne, wenn du die ganze Zeit angreifst und als Irland und Neuseeland muss die ganze Zeit verteidigen, dann irgendwann brichst du dann halt, ne? Ich war mir nur nicht sicher, ob Irland das dann die ganze Zeit durchhalten kann.
Ja, nee, das war auch, ich habe auch nicht live das Spiel sehen können, als ein Freund von mir hat so aufgenommen und mir geschickt quasi per E-Mail und mein Handy war aus für 24 Stunden, damit ich halt nichts davon mitbekomme. Ich habe die erste Halbzeit Samstagnacht, also sehr spät gesehen und hatte auch so ein bisschen Bedenken, so wie du, mit diesem 10-5 und eigentlich hätte Irland drei Versuche legen müssen und die Kicks und Erhöhung und was machen die dann da und Neuseeland wird zurückkommen. Aber wie gesagt, diese mentale Stärke für die zweite Halbzeit rauszukommen, das ist einfach der Unterschied zu vorher. Weil normalerweise war es halt so, dass Irland halt ja mithalten kann und keine Ahnung, für 60 Minuten und dann Plasterkragen und ein bisschen wie das Wales-Neuseeland-Spiel. Die letzten 20 Minuten fallen halt noch 30 Punkte oder irgendwas und dann ist es halt irgendwie nicht so deutlich oder nicht so eng, meine ich. Was ich aber im Vergleich, also was man wirklich im Vergleich zu den vorherigen Jahren, beziehungsweise grundsätzlich, dass man sieht, dass Irland, was du auch angesagt hast, dass Irland halt grundsätzlich ein System hat, wie die das spielen wollen, aber dass die diesen Heads-up-Rugby, das haben die immer die ganze Zeit gesagt, nur wir haben es kaum gesehen, aber jetzt hat man wirklich gesehen, indem man viele Optionen hat und viele Angebote bekommt von einem mitlaufenden Spieler, kann man immer noch entscheiden. Und das ist das Ding, wo man kann das gleich am Anfang sehen, relativ früh, wo Keenan da wartet und der Ball kommt gerade nicht zu ihnen. Sexton ist irgendwie auch involviert in dem Rock oder so. Keenan steht auf der ersten Position und hat quasi so einen Pod von den drei Jungs da, die stehen, kommt irgendwie unsauber raus, kriegt er den Ball und dann denken die Neuseeländer, okay, Everett hat irgendwie weiterleiten, er besteht keine Gefahr selber, da macht er so einen kleinen Fake-Pass, also täuscht das halt so quasi an und sieht, okay, der Haglow oder Prop oder irgendjemand driftet zu schnell raus und geht einfach durch, wie durch einen Turnstile hat. Und das ist halt einfach das Ding, wo er gesehen hat, okay, eigentlich im System heißt es, der A-Spieler leitet weiter auf diesen Pod und dann entscheiden die, halt, ob die reingehen, Pop-Pass oder in die Tiefe. Und dann haben sie einfach beschlossen, nee, guck mal, da ist die Lücke, greift man direkt an. Da waren sie gleich die Unterstützung weggeräumt und schnelle Bälle. Also das hast du gesagt mit Jameson Gibson Park. Also einfach diese schnelle Bälle, das heißt, dass Neuseeland hatte keine Pause sozusagen bekommen innerhalb der Angriffe, obwohl die erste Halbzeit sehr viel unterbrochen wurde mit Verletzungen und Pause und solches. Aber innerhalb der Angriffe sozusagen war es halt irgendwie keine Sekunde zum Atmen. Und auf dem gesamten Spiel, also wir können halt später mehr über das Schiedsrichter oder gesamte Leistung sprechen, aber man hat ja gesehen, dass die sehr viel, also Neuseeland war sehr oft im Abseits, weil die einfach nicht schnell genug zurückkommen könnten. Also die standen halt nicht im Abseits, indem die so weit nach vorne kamen, sondern die kamen zurück vom vorherigen Kontaktpunkt, haben sich nicht eingeordnet und haben angegriffen, also eigentlich permanentes Abseits, aber das ist halt ja herausgefordert von Irland, weil die einfach so schnell angegriffen hatten.
Ja, so schnell Ruck und Recovery.
Und es gab einfach so ein, wie gesagt, ohne Pause oder keine Zeit zum Durchatmen letzten Endes, ne? Also in den gesamten 80 Minuten.
Was auch noch wichtig ist, wo wir auf die letzten 20 Minuten jetzt auch mal, oder nicht auf die insbesondere eingehen, aber die Bank von Irland hat auch einen Riesenunterschied gemacht. Also dass halt ein Peter O'Mahony reinkommt und auch ein Tyke Byrne. Das Stadion ist ja explodiert, als der reinkam. Ich meine, war ja auch British und Irish Lion, also beide, ne? Und wahrscheinlich Peter O'Mahony auch ein bisschen drüber über sein Zenit, wahrscheinlich. Aber halt immer noch gut für 20, 30 Minuten, ne? Also, und das hat halt einen Unterschied gemacht. Hätte man da jetzt irgendwie 8 total unerfahrene Leute auf der Bank oder so, dann wäre das vielleicht auch noch anders ausgegangen. Aber wenn man so eine Leute halt reinbringt, die auch die Erfahrung mitbringen und die Resilienz mitbringen und die auch schon mal teilweise die All Blacks geschlagen haben, das macht schon viel aus, denke ich.
Und noch dazu, Andrew Porter hat auf Loosehead jetzt, also er ist jetzt halt konvertiert worden zurück auf Loosehead, hat 76 Minuten durchgehalten. Also du weißt halt auch als Prop, dass es halt nicht leicht ist, 60 Minuten zu spielen, an 76 Minuten durchzuspielen. Furlong auch 66 Minuten, Riesenshift. Wie du halt gesagt hast, von der Bank diese Erfahrung, aber auch einen Impact zu bringen. Ich fand, das hat sehr stark von Joey Carberry, diese 50-Meter-Kick, also wo er reingekommen ist und hatte den Kick zum Goal. Schwierig, wenn man halt nicht so wirklich warm ist oder auf dem Level, den Kick zum Goal. Aber diese 50-Meter-Ding, das fand ich halt sehr mutig. Also es war ein entscheidender Punkt, das überhaupt anzugehen sozusagen, aber auch das zu wagen und dann das perfekt zum Goal zu setzen. Und zwar genau an der Kante von seiner Distanzfinder, würde ich mal sagen, aber sehr, sehr stark.
Kurz Andrew Porters Frisur. Schön gebleichte blonde Haare.
Ist auf jeden Fall so beneidenswert, darauf schauen.
Kann man machen. Ich würde auch gern tragen. Ich weiß, wie er sich fühlt, oder wenn man Position als Prop wechselt. Also ich kann das auch gerade auf internationalen Level kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen.
Exakt.
Wir sind genau.
Was, Was ich vielleicht nur noch, also wir haben ja viel über Irland gesagt, was zu Neuseeland fand ich halt auf jeden Fall die Punkte, die ich halt vielleicht in den letzten Wochen angesprochen hatte, kamen ein bisschen zum Vordergrund. Ja. Also ich habe ja immer bezweifelt, ob die Innungpaar, also irgendwie ja. seit Conrad Smith, ein bisschen länger her, aber ob es da die richtige Lösung gibt in den letzten Jahren bei Neuseeland. Und ich glaube, die Bestätigung war da, dass es halt nicht perfekt ja. ist. Leonard Brown war ja früh runter. Ioane war kaum im Spiel.
Muss ich genau, da ist schon die Frage, ist der auf, ist, ne, hat eigentlich mal als, eigentlich kam der, glaube ich, bei den All Blacks rein 2017 oder, ja, als er Dings, als er den anderen Winger ersetzt hat, auch während der British and Irish Lions Tour, da kam Rico Ioane eigentlich rein als ja. Flügelspieler, ne? Und dann so nach ein, zwei Saisons hat man, ich glaube, bei den All Blacks und auch bei den Blues dann angefangen, ihn auf 13 zu stellen. Und da gab schon immer die Diskussion, ist das die beste Idee? Und wie du sagst, wie du schon vorher gesagt hattest, die Diskussion wird jetzt wiederkommen und Anton Leonard Brown raus und dann David Havili drauf.
Ja.
Hat jetzt auch nicht den mega Impact gehabt.
Nee.
Bin ich der Meinung.
Nee, also man hat ja von Will Jordan gesehen, natürlich durch seinen Versuch, ansonsten wenig. Jordy Barrett war viel involviert, aber es war ein extrem schwieriges Spiel für ihn. Bodenbart ging halt früh verletzt runter. Reese war komplett unter Druck, also hatte so viel zu tun in der Verteidigung, dass er sehr, sehr wenige Momente hatte im Angriff. Das, was ich halt so wirklich krass fand, ist das einmal, wo er dann passt raus und dann versucht er den Kick, weil er einfach so unter Druck ist. Also man hat ja kaum von der Hintermannschaft gesehen, aber ich glaube wirklich, das kommt auch so ein bisschen teilweise darauf hinaus. Das ist schwierig, wenn Leute verletzt runtergehen, das hilft es auch nicht. Aber grundsätzlich, dass die noch nicht so die perfekte Mischung da in der Hintermannschaft haben, und das habe ich schon seit Längerem gesagt, ich würde sagen, 1 bis 9 sind sie sehr gut ausgestattet und haben sehr viel Tiefe. 10 bis 15 haben sie auch die Tiefe, aber irgendwie noch nicht die perfekte Kombination gefunden. Was man aber auch wirklich, um den zu Schutz nehmen, sagen muss, ist, dass sie halt jetzt Neuseeland eine sehr lange Tour hinter sich haben und sehr lange unterwegs sind, also als Mannschaft.
Ja.
Vielleicht sind die ein bisschen müde gewesen, vielleicht haben die Mittwochabend zu viel Guinness getrunken in Dublin, man weiß ja nicht. Aber grundsätzlich würde ich halt eher auf die Positive von Irland schauen und ich wollte halt einen Moment wirklich hervorheben und das ist halt irgendwas, wo man sieht, wie eng oder wie auf Messerschneide so ein Spiel stehen kann. Der Bar von Havili hat den Crosskick gemacht, versucht ja. quasi irgendwie Jordan im Spiel zu bringen. Und der Ball war so ein bisschen 50-50, also es zeigt, was für ein Druck darunter stand. Und wenn Jordan den Ball fängt, ist es ein Versuch auf der einen Seite. Und wenn sonst, ne, also Keenan fängt das halt am Ende und es hätte eigentlich ein Versuch auf der anderen Seite sein müssen und dann wäre das Spiel auch gegessen. Das war ein super Tackling von Ioane, muss man sagen. Und dann geht der Ball runter und verloren und so. Aber da sieht man einfach so krass, wie du auch gesagt hast, egal wie hinten Neuseeland lag, wie es hätte da komplett drehen können. Das wäre ein hundertprozentiger Versuch gewesen, wenn Jordan fängt und läuft halt einfach durch unter den Stangen. Aber die waren so unter Druck und so verzweifelt, dass es dahin kommen müssten, dass sie so 50-50 Sachen machen müssen und das sieht man selten von Neuseeland, glaube ich.
Genau. Ja, wir kommen immer wieder zum Druck. Ne? Druck 80 Minuten aufrechterhalten in allen Bereichen, sage ich mal. So Line-Out, Scrum, Verteidigung, Angriff. Wenn man das halt 80 Minuten schafft, dann kann man halt Neuseeland auch schlagen. So einfach es sich anhört. Ne? Aber dazu muss man halt schon physisch in der Lage sein und dann halt auch die Skills haben und dann halt auch 23 Spieler haben. Jetzt, Donald, machen wir gleich Pause. Eine Frage, Donald. Das ist mir gestern Abend eingefallen und auch ich habe es heute schon im anderen Podcast gehört. Jetzt, was ist jetzt genau die Mitte zwischen zwei Weltmeisterschaften? Und ich meine, denken wir mal zurück, hat nicht Irland auch genau zwischen zwei Weltmeisterschaften, hat nicht Irland dann Neuseeland zu Hause geschlagen?
Ja, nicht. Also ich meine, 2018 haben die alles gemacht und das war ein Jahr vor der Weltmeisterschaft.
Naja
also,
gut, aber peaking too early.
Ja, also ich meine, das ist ja, das war die Frage, die vor dem Spiel auch stand. Also nur hat, wie macht man das sonst? Also Neuseeland ist halt da, die sind zum Schlagen da. Ich glaube, das Peaking too early und so dieses International Cycle und bla, das ist halt alles, hat bestimmt auch seine Richtigkeit. Ich glaube, das hat aber viel damit zu tun, einfach diese mentale Stärke beziehungsweise Vorbereitung auf das Turnier. Also ich würde halt sagen, alles, was vor der Weltmeisterschaft und so passiert, ist recht egal. In der Weltmeisterschaft hat man einfach so zu oft von Irland gesehen, dass sie ein bisschen kapitulieren. Also ich würde halt sagen, da muss man halt vielleicht irgendwie so viel damit arbeiten, wie ist es, wenn man als Gruppe länger zusammen ist. Also Irland hatte da oft das Problem, also bei den Weltmeisterschaften irgendwie länger Zeit zusammen zu sein. Sei es das Hotel, wo sie schlafen, das Essen, die Training, die Plätze, solche Sachen. Also es spielt halt da viel halt ein. Und ich glaube, das in der Vergangenheit, dass es halt nicht gut lief. In 2007 war es absolute Blamage wegen vieler Vorbereitungen. 2011 waren die Leute sehr gut drauf, haben eigentlich gut geschlagen, aber trotzdem nicht gereicht. Jetzt 2019 oder 2015 zu viele verletzten Leute und 2019 glaube ich wirklich einfach die Art und Weise, die wie Irland gespielt hat, war wahrscheinlich nicht das Passende, aber auch die mentale Stärke zu sagen, hey, wir sind trotzdem bei der Weltmeisterschaft, also in dem Spiel gegen Neuseeland reinzugehen, war schon klar, Irland wird da nicht gewinnen. Und das ist wirklich die falsche Eigenschaft, also die Einstellung und mentale Einstellung. Und das ist, was ich am Anfang erwähnt hatte. Man kann ja, Irland hätte 20-10 mindestens führen müssen in der ersten Halbzeit. Ja, haben die nicht geschafft. Ja. Das heißt, dass du gehst halt rein und wir haben 15 Punkte da liegen lassen. Boah, ist das kacke von uns. Das schaffen wir niemals. Neuseeland wird nochmal kommen. Oh, 40 Minuten noch das. Oder du kannst halt sagen, es ist 10-5. Neuseeland hat gezeigt, dass sie zu schlagen sind. Wir spielen nochmal eine Halbzeit so und werden danach schlagen. Das ist einfach so eine Sicht der Dinge. Und ich glaube, das ist halt weg von dieses, was hat viele Leute darüber sprechen, wie du gesagt hast im Podcast, weg von diesen Zyklus und mittendrin und bla bla bla. Aber für mich geht es halt mehr um das Thema die Vorbereitung. Wer steht da? Also ein Thema Sachsen auf 10. Wer kommt danach? Das ist halt eine große Frage für mich. Das sind halt so Sachen. Aber heute oder am Wochenende habe ich gesehen, okay, es geht nicht 100% um Sexton. Ja, der ist eins von den besten Spielern der Welt, klar. Aber Aki war da, Keenan war da, Ringrose war da, Conway war da. Gibson Park hat extrem viel delegiert. Also ob Sexton dasteht oder du oder ich, also das ist nicht egal, aber das ist nicht der Fokuspunkt. Und ich glaube, das ist eine größere Frage. Und es scheint so, dass sie grundsätzlich das angenommen haben als Basis zu sagen, hey, wir sind austauschbar als Spieler. Wir sind alle gut genug. Es wäre natürlich geil, wenn wir halt die besten Spieler da haben, aber wenn nicht, sind wir trotzdem am Start.
Gut, das stimme ich vollkommen zu. Genau, da muss man vielleicht wegkommen von der Johnny Sexton-Diskussion und eher auf die gesamte restlichen 22 Spieler sich fokussieren. Ne?
Ja, wie gesagt. Machen wir eine kurze Pause, kommen wir jetzt gleich zurück und schauen die restlichen Spiele an. Also bis gleich bei Vorpass.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück. Wir haben viel über Irland und Neuseeland gesprochen. Es gab auch einige andere Spiele am Wochenende. Ich hatte einige schon gesehen. Mein Wochenende war auch relativ voll mit Kindergeburtstagen. Vielleicht sollten wir aufhören, auf Kindergeburtstagen zu gehen und mehr schauen. Ein anderes Highlight-Spiel oder beziehungsweise ein Spiel, was sehr anschaulich war, England gegen Australien. 32.
Fandst du sehr anschaulich? Weiß nicht, da würde ich schon gleich einhaken.
Okay. Ich fand gut, zum Beispiel, wir haben ja viel gesehen oder viel gefragt, hey, was kommt so mit Marcus Smith oder mit neuen Spielern in der Mannschaft? Und ich habe gesehen, dass die sich gut präsentiert haben. Also Stewart auf Schluss war hart Spieler des Tages. Marcus Smith fand ich sehr gut. Viele andere Spieler haben sich da ja etabliert und reingebracht. Was ich gesehen habe, ist, dass Australien auf jeden Fall ein Problem hat, wenn Courtney Beale hat mitspielt, weil er irgendwie nicht auf dem Level war.
Ja.
Und zu oft selber ja, Fehler gemacht hat, die gleich zu punkten.
Dumme Fehler.
Ja, die Ursache auch.
Ja, also ich bin halt so enttäuscht, weil Australien hat jetzt, hatte, bevor sie in Europa angekommen sind, 5-mal hintereinander gewonnen, man hat 2-mal Südafrika geschlagen und jetzt fragt man sich halt, wie zum Teufel ist das überhaupt passiert, ne? Das heißt, die Erwartung, die Messlatte war dann halt schon höher, ne? Ja. Dann Cooper ist raus, Kerevi ist raus, das waren das Starterpaar an 10 und 12. Na gut, und jetzt O'Connor und Paisami, ja, ist halt okay, aber Australien hat keine Versuche gelegt schon mal, ne? Also soweit ich weiß, es sind dann 5 Penalties von O'Connor. Und
ja,
ich weiß auch nicht. Also es hat halt einfach, es ist schwierig, jetzt England zu Hause in Twickenham zu schlagen, aber Australien hat jetzt 8-mal hintereinander, glaube ich, verloren. Ja? Also die haben jetzt 8-mal hintereinander gegen England verloren. Ja, Disziplin, Frage, 2 gelbe Karten, Gameplay, Gameplan, alles. Es sind so viele Baustellen, ich weiß gar nicht. Wie du sagst, ja, dann kommt Courtney Beale rein, man denkt, das ist vielleicht auch, es ist auch so eine Art Heilsbringer, aber ja, französisches Club-Rugby und dann Test-Level-Rugby auswärts in Anführungszeichen ist halt nochmal, sind 2 Schritte vielleicht, ne? 2 Step-Ups.
Ich glaube, er war nicht auf der Höhe des Spiels und er ist halt so ein bisschen so Utility-Back in Anführungszeichen. Er hat so ein bisschen überall in der Hintermannschaft gespielt und ob 15 seine Position ist, bin ich mir halt unsicher. Also auf jeden Fall war er hat keine Sicherheit ausgestrahlt und das ist halt wichtig für eine Mannschaft, finde ich.
Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, Australien. Ich weiß, gegen wen spielen sie denn nächstes Wochenende eigentlich? Also mir blutet ja immer das Herz, ne? Ich will nicht immer Australien so bashen, aber.
Wales gegen Australien nächste Woche.
Ja, mal gucken. Mal gucken, ob es da Schadensbegrenzung, weiß ich. Aber ja, lass uns mal auf England fokussieren, ja.
Also das ich muss was zugeben, ich hatte das Spiel geschaut und dann habe ich gleich so eine Unterbrechung in der letzten Minute und dann habe ich gesagt, okay, ich schalte halt aus, weil das Spiel ist ja vorbei. Und ich habe das letzte Versuch halt gar nicht gesehen und als ich das ausgestattet habe, dachte, boah, Australien war relativ schlecht, die hätten eigentlich viel mehr Versuche legen müssen. Und den Versuch am Ende hat es deutlich gemacht.
England hätte viel mehr Versuche legen müssen.
Ja, England hätte viel mehr Versuche legen müssen. Ich glaube, das ist halt irgendwie, man hat ja gesehen, dass sie auch nicht so in der Aufstellung so zusammengespielt haben. Also manche Sachen haben nicht so sauber geklappt. Aber wie ich gesagt habe, Stewart auf 15 hat gezeigt, hey, ich gehöre hierhin, ne, auf dem Level. Marcus Smith auch, also ich fand es super in der Verbindung mit Farrow zum Beispiel. Slade auch sehr sauber. Tuilagi auf Ecke, weiß ich nicht, glaube ich, hat.
Ja, aber was man gesehen hat, und das nur weil Smith an 10 war, hieß es nicht immer, dass er auch wirklich 10 gespielt hat, sondern es gab da auch Wechsel mit Farrell manchmal und mal ganz klar gesehen, dass Farrell immer noch der Mann ist, der he's the guy who's running the ship, ne? Auch wenn jetzt Marcus Smith an 10 war. Und mit Tuilagi hatte ich das gleiche Gefühl, auch wenn er jetzt an 14 nominell aufgestellt war, ist er auch manchmal als Center aufgetaucht und reingegangen, ganz klar in die mehr zur Mitte reingezogen worden, beziehungsweise also selber dahin gegangen. Das heißt, so viel würde ich gar nicht darauf geben, was die Leute da auf dem Sheet unbedingt stehen hatten. Ja. Auf dem Teamsheet.
Wo ich halt überrascht war, ich weiß nicht, ob du gesehen hattest, Underhill ging halt runter kurzzeitig und kam Dobrin halt rein und hat irgendwie ein super Zusammenspiel mit Tuilagi gehabt. Und dann ist er wieder runtergegangen und dann habe ich gefragt, ey, aber bring ihn doch jetzt rein. Also jetzt haben wir von Underhill oder Corey oder Laws haben wir genug gesehen. Ja. Ich finde immer noch so komisch und Simmons kriegt 5 Minuten am Ende.
Ja, 75. Minute, das war auch ein Witz. Ja.
Irgendwie seltsam. Also Dombrand und Simmons sind die Spieler des Premier League für die letzten 2 Jahren. Und kriegen halt ein paar Minuten hier irgendwie am Ende. Und wir wissen, also wir wissen, was Underhill und Curry machen können und Laws, also und Itoji. Also wir wissen, und ich glaube, das Spiel stand hat, also selten stand es auf der Kippe, dass Australien gewinnt, meines Erachtens. Also ich glaube, dass England hat eher ja, die Macht hatte. War ich ein bisschen überrascht, besonders, weil du hattest ja 2 Mann auf der Bank, die also Nummer 8 spielen hat. Und dann kommen die halt kaum, hat das irgendwie Eddie Jones hat wieder.
Ja, also wenn er für 5 Minuten reinkommen und dann ja, Dombrand 2 Minuten geben, also 56. rein, 58. raus. Weiß nicht.
Ja.
Also ein bisschen, aber gut, es hat sich gezeigt. Also ich meine, ich bin gespannt, wie das, ob es so weitergeht mit Marcus Smith an 10 und Farrell an 12. Und ob das dann auch die, ne, weil jetzt war ja sozusagen die große Zäsur in Mitte der Weltmeisterschaftsjahre, wie das auch schon vor 4 Jahren mal passiert ist, dass man jetzt die Leute aufbaut für die Weltmeisterschaft. Das heißt, es wird vielleicht dieses Smith-Farrell-Kombo so weitergehen.
Ich glaube halt so Smith-Farrell-Slade, das hat nicht die richtige Mischung für so wirklich für die Top-Mannschaften.
Wieso?
Ich glaube, das ist zu spielerisch sozusagen, in Anführungszeichen. Man bräuchte halt schon Tuolagi da und dann so ein bisschen mehr spielerisch rein. Also ich glaube, hat eher, also man will halt irgendwie Farrell irgendwie in die Mannschaft inkorporieren, aber ich glaube, so eine Verbindung mit zum Beispiel Smith auf 10, Tuolagi auf 12 und Slade auf 13 wäre vielleicht besser, aber da würde es halt nicht einfach so dazukommen. Also ich glaube, die Zusammensetzung ist halt nicht zu 100% richtig mit den 3 Leuten, die sehr spielerisch sind, in Anführungszeichen. Also manchmal braucht man auch so einen Brecher, so ein Tuolagi oder Aki oder so in die Richtung und dann auch noch Leute drumherum, die das ein bisschen, aber das ist halt so, vielleicht einfach eine Geschmackssache. Anderes Spiel, was zumindest sehr viele schöne Versuche uns gezeigt hat, Schottland-Südafrika. Schottland hatte kurz gedacht, hey, wir werden dazu dafür geschlagen. Und dann kam Pimpe. Da hat einfach gezeigt, hat zweimal genau denselben Versuch gelegt, oder? Also es war das eine war so Déjà-vu dann einfach so, hey, habe ich nicht eben diesen Versuch gelegt?
Welche Minute war das?
Uff, keine Ahnung.
Also Halbzeit war ja 10-8 noch für Schottland, ne?
Genau, da haben sie kurz gedacht, hey, hier ist was zu holen. Auf jeden
Fall. Ja. Unser großer Freund Hoggy, 2 Versuche gelegt.
Der eine Versuch war schon.
Ja, und Stuart Hogg sieht auch immer besser aus, ne, von Spiel zu Spiel. Irgendein anderer neue Podcast, Zähne, neue Zähne Haare. Gemacht und so, neue Haare, ne? Ich meine, der Typ, Wahnsinn.
Ja. Aber ja. Super Versuche, also grundsätzlich gutes Spiel. Schottland hat sich gut präsentiert, 15-30, wahrscheinlich deutlicher ausgegangen, als es war, glaube ich mal. Aber ja. Keine Ahnung, also wirklich gesagt, mal Pimpi auf der Ecke und zweimal den Ball und einfach, also der hat einfach eine Nase für wo die Mahllinie ist, grundsätzlich habe ich das Gefühl.
Oder? Was ich interessant fand, dass Jantjes gestartet ist an 10. Also es gibt ja einmal Jantjes an 9 und Jantjes an 10, aber dass der halt, ich dachte, der wäre eigentlich fast eigentlich raus aus der gesamten, weiß nicht, der kam nie unter Rassi Erasmus so wirklich zum Zug, der Typ, aber scheint jetzt wieder sich so halb in die Mannschaft zurückgespielt zu haben.
Ja, Morningstein ist halt ja weg, also das hat so ein bisschen Platz geöffnet und Pollard war jetzt, also sag ich mal, in den gesamten Spielen war er nicht super. Also vielleicht will er einfach mal so ein bisschen Druckcut aufbauen bei Pollard. Also Pollard ist grundsätzlich der bessere Spieler, hätte ich gesagt.
Ja.
Ja, vielleicht also auch bei auf Nummer 9 Reinach zum Beispiel, auch jemand, der extrem viel Druck macht. Also man sieht auch, da Jantjes auf 9 und Reinach, also ein sehr gute Kombo, wo Pfaff hat nicht dabei ist. auch irgendwie sehr, sehr gefährliche Spiele, ne? Macht das Spiel komplett anders, also ein komplett anderer Angriffswinkel oder Angriffsblick als bei Pfaff. Fand ich auch ziemlich gut, ne? Auch jemand, der in England gespielt hat. Spielt jetzt in Frankreich, glaube ich.
Muss man mal schauen. Ich glaube, das Spiel nächstes Wochenende, die Highlights sind ja Frankreich, Neuseeland und Südafrika dann in Twickenham, ne? Das wären dann nochmal die Gradmesser, denke ich mal. Nichts gegen Schottland, haben sich verbessert.
Also ich meine, grundsätzlich sind Schottland gegen Japan, England, Südafrika, Wales, Australien, Frankreich, Neuseeland, das könnte halt Viertelfinale sein in Weltmeisterschaft.
Ja, genau.
Weil ich meine, Irland schafft eh nichts. Irland, Argentinien am Sonntag. Aber Schottland, Japan, ein bisschen Rechnung offen von der Weltmeisterschaft, ja, muss man sagen. England, Südafrika, ich meine, eine Rechnung offen von der Weltmeisterschaft. Wales, Australien, also kann ich mir als sehr offenes Spiel vorstellen. Und Frankreich, Neuseeland.
Ja.
Ich glaube, wir waren nie enttäuscht, wo die beiden.
Nee, ich kann leider gar nichts schauen, weil wir selber ein Auswärtsspiel in Nürnberg haben.
Eieieiei.
Ja, also mit dem Zug fahren wir wahrscheinlich auch noch hin. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Puh. Ja.
Die anderen Spiele vom Wochenende nur kurz Zusammenfassung. Italien 16, Argentinien 37. Bisschen unsauberes Spiel, hätte man vielleicht erwartet. Verteidigung manchmal Defense optional. Frankreich, Georgien 41-15 für Frankreich. Wales 38 zu Fiji 23, obwohl das Spiel viel enger knapp war.
Ne? Also da muss man ja sagen, es stand in der 74. Minute 24-23, oder?
Und in der 25. Minute hatte der Eckspieler von Fiji eine rote Karte bekommen und die haben auch eine gelbe Karte bekommen, also sie standen zurzeit mit 13.
Mhm.
Das war sehr, sehr eng, also Wales hatte kurz Angst gehabt. Der Versuch von Rhys Summitt ist wahrscheinlich die Zusammenfassung von das, was er bieten kann. Sprintet einfach oder outsprintet zwei Leute und legt den Versuch.
Outsprintet zwei Leute aus Fiji, ne?
Das ja, wie gesagt, das muss man halt schon dazu sagen. Grundsätzlich kann man auf jeden Fall die Highlights halt mitnehmen. Sehr, sehr schöne Versuche. Ich glaube, kurz hatte Wales Angst, aber am Ende mit 38-23 gewinnen die hat ja deutlich.
Ja, schade, ne? Ich meine, jeder freut sich, glaube ich. Ich weiß nicht, also Fiji war ja eher dann der Underdog in dem Spiel oder zumindest haben die meisten auf Wales getippt, also ja, ich auch. Ja. Und ich glaube, man freut sich immer über den Underdog-Sieg, wie sich die meisten auch über Irland freuen, dass die Neuseeland geschlagen haben. Nicht, weil man unbedingt die anderen scheiße findet, sondern weil jeder liebt Underdog-Sieger und es ist auch gut für Rugby.
Wie läuft das in deinem Tippspiel? War gut?
Was habe ich denn falsch gemacht? Was hat denn... Also Neuseeland...
Im Leben meinst du oder im Tippspiel? Dafür bräuchten wir einen anderen Podcast, glaube ich.
Dafür bräuchten wir halt noch einen anderen Podcast. Was habe ich denn My Round getippt? Ich habe eigentlich alles richtig getippt. Portugal-Japan hat noch gespielt. Ich glaube, nur Irland-Neuseeland hatte ich falsch.
Okay.
Also wie wahrscheinlich jeder.
Wenn wir auf das kommende Wochenende schauen, also Italien-Uruguay, sagen wir, Italien gewinnt wahrscheinlich.
Ja, warte mal, Uruguay... Uruguay, haben die jetzt überhaupt am Wochenende gespielt? Die haben gegen Rumänien am letzten Sonntag verloren. Ja, die sind auswärts, Uruguay, auswärts in Italien. Ja, da wird Italien gewinnen.
Und jetzt kommen wir zum Viertelfinalspielen, sage ich mal so. Schottland-Japan, also Rechnung offen von 2019.
Ja, genau. Und Japan in der Form jetzt, da wird Schottland gewinnen, denke ich.
Mhm. England-Südafrika.
Oh, das ist wahrscheinlich Fälle nach 4 in Südafrika. Schwierig. Schwierig. Ich gehe mal in Südafrika 5 Punkte plus. Oh. Mein Bauchgefühl.
Where's Australien? Kann Australien die Wende kriegen? Mit dem
nee. Also, ich habe das Gefühl, das wird kein schön anzusehendes Spiel. Solche Spieler, wenn man Lewis Reza mit reinbringt, macht der den Unterschied. Plus 7 oder 8 Punkte für Wales, denke ich.
Frankreich, Neuseeland. Rechnung offen seit 2007.
Das werde ich vielleicht gucken können im Pub.
Oh ja.
In Nürnberg oder in München? Nee, dann schon in München hoffentlich. 21 Uhr. Das ist das Schöne in Frankreich halt. Das sind nicht diese Nachmittags-Kickoffs wie in Südafrika immer zu Hause um 13 oder 15 Uhr. Das 21 Uhr ist richtig gut, finde ich halt. Ja, also Neuseeland, man weiß es halt eigentlich immer, wenn die ein schlechtes Spiel gehabt haben, dann setzen die sich hin und gucken sich ihre Leistung an gegen Irland, werden ein bisschen schockiert sein und dann werden die es um einiges besser machen wollen. Aber Frankreich ist jetzt gerade, ne, auf dem Weg nach oben mit den Leuten, aber ich denke, es wird trotzdem nicht reichen. Es ist zwar zu Hause, Stade de France, denke ich mal, wahrscheinlich 60.000, 80.000 Menschen, aber wird knapp für Neuseeland. Was denkst du?
Ich glaube, Neuseeland gewinnt, ja. Also ich glaube, dass sie hat das nicht so auf den leichten Schulter nehmen mit den Verlusten in Irland. Und Irland gegen Argentinien am Sonntag dann? Das kannst du auf jeden Fall schauen.
Das ist natürlich, wie du sagst, ja,
Das war immer so ein Hassgegner, ein Hassspiel zwischen Irland und Argentinien, haben sich immer in der Weltmeisterschaft getroffen. Ich glaube mal, das wird nicht die Start 15 vom Wochenende sein gegen Argentinien. Ich glaube, dass sie viel durchwechseln werden.
Wenn sie viel durchwechseln werden, dann denke ich, wird es knapp ausgehen. Wenn es aber so ein ähnliches Team ist wie gegen die All Blacks, dann würde ich sagen, dann gewinnt Irland.
Okay. Dann haben wir es auf jeden Fall mal gesagt. Gibt es sonst noch was aus der Rugby-Welt, was du berichten wolltest?
Nee, wir sind ja doch drüber.
Oder aus deinem Rugby, wie läuft es in deiner Liga? Nürnberg, freust du dich?
Ja, es ist eigentlich der Rückrundenauftakt schon.
Ach,
ja, weil Nürnberg war das erste Spiel zu Hause, weil ich nicht gespielt hat, da hat man verloren. Da war ich bei der Hochzeit in Berlin. Und glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja, da hat man zu Hause recht schlecht gespielt. Nürnberg hat verdient gewonnen. Da wird man jetzt auf Wiedergutmachung pochen.
Okay, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Euch zu Hause bedanke ich mich oder bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder nächste Woche in der nächsten Folge von
Vorpass.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.